Und jetzt zu heute Morgen haben wir die Predigt zu Epheser 2, 1 bis 10. Und ich las in der letzten Woche, da stieß ich auf einen Zeitungsartikel und der hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und da stand groß, spektakuläre Rettung aus rauchendem Gebäude. Und ich sage euch, ich liebe solche Geschichten. Wenn es da, ja, wenn die Feuerwehr im Spiel ist und da kommt die Polizei auch noch und es kommt so Richtung Spannung auf. Und ich begann diesen Artikel zu lesen und dann nach den ersten Zeilen habe ich gemerkt, dass es sich nur um einen Bericht einer Übung handelte und enttäuscht legte ich den Artikel beiseite. Aber ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ähnlich, vielleicht hört ihr auch gerne solche Rettungsgeschichten, wenn die Situation wirklich schwierig ist und die Spannung kommt auf, wie kommt es gut und dann am Schluss das Happy End, spektakuläre Rettung. Die meisten der heutigen Filme sind eigentlich genauso aufgebaut. Und wisst ihr, wir fahren so auf solche Geschichten ab, weil diese Geschichten das Herz von Gott widerspiegeln. Und wir fahren so darauf ab, weil das wie ein Echo ist in unseren eigenen Herzen. Wir lieben eine gute Rettungsgeschichte und heute Morgen soll es darum gehen. Es ist die Geschichte von Gott, die Geschichte der Bibel. Die Bibel ist wohl die größte Rettungsgeschichte, die je erzählt wurde. Und darüber wollen wir heute Morgen nachdenken, über das Evangelium. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, come on, muss es schon wieder das Evangelium sein? Haben wir nicht mal etwas Neues, etwas Praktisches, etwas Spannendes, Woche für Woche für Woche dasselbe? Vielleicht denkst du, es ist eine alte Geschichte, ein wenig langweilig, du bist es satt geworden. Und wenn es dir so geht, und manchmal geht es mir genau gleich, dann glaube ich, das ist ein Zeichen, dass wir das Evangelium noch nicht oft genug gehört haben. Das Evangelium ist nicht nur für Nichtchristen, für Menschen, die Gott nicht kennen, sondern auch und gerade auch für uns, die wir Gott bereits kennen. Und darum soll es heute gehen. Ich habe einen Titel gesetzt, vielleicht kann man jetzt die Folie einblenden. Vom Tod zum Leben. Darum soll es gehen. Das ist deine Geschichte, wenn du an Gott glaubst. Vom Tod zum Leben. Und ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, Epheser 2. Wir behandeln heute die Verse 2, 1 bis 10 und stellen uns drei Fragen damit. Erste Frage, von was wurden wir gerettet? Ich weiß jetzt nicht, ob das hier klappt. Von was sind wir gerettet? Die zweite Frage. Wer hat uns gerettet? Und dann die dritte Frage noch. Wozu sind wir gerettet? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich möchte euch vorweg eine Warnung abgeben. Wir sind ziemlich positiv in diesen Gottesdienst gestartet, haben Grund zum Danken gehabt. Und unsere Rettungsgeschichte, die beginnt nicht gerade positiv. Eigentlich kommen wir darin generell nicht wirklich gut weg. Einfach das schon mal als kleine Warnung vorweg. Und wir steigen ein in den Text und stellen uns diese erste Frage, von was sind wir gerettet? Und wir schauen die Verse 1 bis 3 an. Ich lese euch die ersten beiden Verse. Von was sind wir gerettet? Epheser 2. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Ihr wart tot. Paulus schreibt dir, ihr, nicht andere Menschen, sondern du bist damit gemeint, du warst tot. Das sind nicht die Menschen außerhalb der Kirche, die Paulus hier anspricht, sondern er meint die Heiden und die Juden. Und wenn du Christ bist, dann ist das deine Geschichte. Und sie beginnt ziemlich negativ. Du warst tot. Und oft denken wir ja, oh, es waren die Leute früher, die große Probleme hatten. Aber jetzt wir sind ein wenig gebildet, wir haben uns entwickelt, wir sind einen Schritt weiter. Und ich denke, in gewissen Punkten mag das sehr wohl stimmen, wenn wir an das Thema Frauenrechte denken, Thema Rassismus. Aber ich denke, in anderen Punkten ist genau das Gegenteil der Fall. Wenn es um Gewalt geht, wenn es auch um die Umwelt geht, um Stolz geht. Und spannend ist, die Bibel berichtet uns nicht von einer Evolution des Menschen, sondern eigentlich eher vom Gegenteil, von einer Devolution. Wir werden als Menschen nicht besser, sondern eigentlich immer schlimmer. Wir stammen vielleicht nicht vom Affen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir auf dem Weg dahin sind. Und Paulus schreibt, ihr wart tot. Wir müssen nicht nach draußen schauen. Oh, wo finden wir dieses Ihr? Ihr wart tot in Sünde, Übertretung. Um dieses Ihr zu finden, ihr wart tot, reicht es, wenn wir in den Spiegel blicken und uns selber da finden. Und dann gibt es ein zweites Wort, das uns vielleicht provoziert. Paulus schreibt, ihr wart tot. Das ist ein Wort, das uns provoziert, wenn wir über Sünde nachdenken. Oft denken wir ja, ja, Sünde und Übertretungen, das sind vor allem Handlungen, Dinge, die wir tun. Aber die Bibel spricht davon, dass es ein Zustand ist, ein Zustand unseres Herzens. Wir sind tot. Es ist nicht so, dass wir einfach nur schlechte Dinge tun und deswegen schlecht sind, sondern eher umgekehrt. Wir sind schlecht und deswegen tun wir schlechte Dinge. Wir leben sündig, weil wir tot sind, sagt die Bibel. Ihr wart tot, geistlich tot. Und ich finde das noch heftig, weil dieses Wort Tod ist ein starkes Wort. Das geht uns nahe. Da steht nicht, ja, ihr wart ein wenig schwächlich. Ihr wart ein wenig krank in eurer Sünde. Ihr wart nur ein bisschen unvollkommen oder entwicklungsfähig. Nein, da steht, hey, ihr wart tot. Völlig getrennt von Gott und von dem Leben, das aus Gott kommt. Ihr wart tot. Das heißt, da ist nicht irgendein göttlicher Funken, den man entfachen soll, ein geistiges Fundament, auf dem man dann aufbauen kann. Tod ist tot, ist tot. Und vielleicht habt ihr schon mal eine Leiche gesehen. Eine Leiche, die ist tot. Und die kann nicht etwas selber tun, um wieder lebendig zu werden. Und manchmal kommt es, dass die Welt oder gerade auch wir als Kirchen einfach davon sprechen, sei einfach die beste Version von dir selber. Mach das Beste aus dir. Und die Bibel sagt uns hier, hey, dann sind wir immer noch tot. Die beste Version einer Leiche ist vielleicht eine geschminkte Leiche, eine gut gekleidete Leiche, aber sie ist immer noch tot. Da ist kein Leben in ihr. Und es kann nicht sein, dass wir als Kirche einfach die Message predigen, sei einfach die beste Version von dir selber. So sieht es nicht aus. Und Paulus beschreibt dann weiter, wie dieser geistliche Tod aussieht. Er sagt, ihr seid gewandelt, wir haben gelebt nach der Art und Weise dieser Welt. Nach der Art und Weise dieser Welt. Augustinus, der bekannte Theologe und Kirchenvater, er spricht davon, dass drei Dinge wie nichts anderes diese Welt prägen und uns Menschen prägen. Geld, Sex und Macht. Geld. Die Welt ist besessen davon, immer mehr anzuschaffen an Geld. Sex. Wir folgen einfach den Wünschen unseres Körpers, auch wenn es nicht gut für uns ist und wenn es nicht dem Plan von Gott entspricht. Und Macht. Wir sind besessen davon, immer die Besten zu sein, die Schönsten, die religiösesten Menschen, die gescheitesten Menschen, weil uns das Macht über andere gibt. Und die Welt bietet genau diese drei Dinge an, Geld, Sex und Macht, und gibt sich ihnen hin, anstatt sich Gott hinzugeben. Und dann fährt Paulus weiter und tut das ziemlich heftig. Er sagt, wir haben gelebt nach der Art und Weise dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit ist am Werk in den Kindern des Ungehorsams. Unter dem Mächtigen. Und damit ist niemand anders gemeint als Satan, als der Teufel. Indem die Menschen den Dingen dieser Welt folgen, folgen sie Satan. Und vielleicht denkst du jetzt, wenn du das Stichwort Teufel hörst, denkst du so eine dämonische Gestalt mit so zwei Hörnern, einem Spieß, die vielleicht im Wald irgendwo Tiere opfert. Aber dieser Vers zeigt uns, dass es Satan ist, der hinter der verdrehten Attraktivität von Geld, Sex und Macht steckt. Er ist in den Kindern, in den Menschen am Werk, in den Kindern des Ungehorsams. Und nachdem Paulus das gesagt hat, fährt er fort mit Vers 3 und er nimmt sich selber hinein. Er sagt, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur aus, wie auch alle anderen. Paulus sagt, auch wir, er nimmt sich und damit auch die Juden mit hinein. Er sagt, hey, auch für uns sieht es nicht wirklich besser aus. Und er wiederholt eigentlich nochmal dasselbe wie in Vers 1. Er sagt, hey, wir waren tot, wir waren geistig tot. Nicht der Wille von Gott bestimmte unser Leben, sondern das Verlangen unseres Körpers, unseres Verstandes, das Verlangen der Welt, Geld, Sex und Macht. Und wenn wir über Sünde sprechen, dann denken wir oftmals nur an schlechte Dinge, die wir tun. Aber Sünde ist viel mehr als die Dinge, die wir tun. Es ist nicht nur so, dass wir egoistisch sind, dass wir geizig sind, dass wir lügen, dass wir andere verletzen. Aber wir haben es auch unterlassen, gewisse Dinge zu tun. Wir haben es unterlassen, Gott zu lieben. Wir haben darin versagt, Gott anzubeten. Wir tun Dinge, die wir nicht tun sollten. Wir haben es unterlassen, Gott zu lieben. Und dann zieht Paulus unter seine Argumentation den Schlussstrich und sagt, hey, wir waren Kinder des Zorns von Natur aus. Kinder des Zorns. Unsere Natur ist es, was zu sein? Einfach Kinder der Traurigkeit, verwirrte Kinder. Sind wir einfach verwirrt? Führt die Sünde uns dazu, dass wir einfach verwirrt sind? Ein bisschen abgelenkt? Die Bibel ist knallhart. Sie sagt, hey, wir waren Kinder des Zorns. Und damit ist nicht gemeint, dass wir einfach zornige Kinder sind, die ständig toben vor Wut, wenn sie im Coop an der Kasse sind und da keinen Lorry bekommen, der so schön ausgestellt ist. Wir sind nicht nur zornige Kinder. Unser Todsein durch die Sünde verdient den Zorn Gottes. Unser Todsein durch die Sünde verdient die Strafe von Gott, weil wir Gott von seinem Zorn vertrieben haben. Wir sind nicht nur zornige Kinder, sondern wir sind Kinder des Zornes von Gott. Gott, unser Schöpfer, der uns gemacht hat, den haben wir vertrieben. Er verdient es, dass wir ihm dienen, ihm gehorchen. Und genau das haben wir unterlassen. Okay, aber wenn Gott doch so gut ist, wie wir immer sagen, dann kann er da nicht einfach drüber stehen. Kann er nicht einfach sagen, hey, vergeben und vergessen, Schwamm drüber. Wenn ich an mich denke, für mich ist es oft in Ordnung, wenn Menschen bestraft werden. Ja, Verkehrssünder, die verdienen eine Buße. Das tut auch mir manchmal weh. Verbrecher, die gehören ins Gefängnis. In vielen Situationen denken wir doch über andere Menschen, hey, das gehört bestraft, das ist nicht richtig. Es ist okay, dass Gott zornig ist über andere Menschen, über den Satan, aber doch nicht über mich. Und wir denken, hey, Gott sollte uns doch einfach vergeben. Ist es nicht das, was Gott tut? Gott vergibt doch, sollte er uns nicht einfach vergeben? Doch wenn Gott unsere Sünde einfach den Rücken zukehrt, und sie nicht ernst nimmt und sie nicht in Ordnung bringt, dann ist das ungerecht. Und gerade wir lieben doch die Gerechtigkeit. Und der Epheserbrief ist hier klipp und klar, er sagt, hey, wir verdienen es, Kinder des Zorns zu sein. Wir verdienen es, bestraft zu werden. Das ist unsere Geschichte, der Beginn unserer Geschichte. Wir verdienen den Zorn Gottes. Unser Todsein durch die Sünde hat die ewige Strafe in der Hölle zur Folge. Und jetzt denkt ihr vielleicht, hey, heute ist doch Erntedankfest und nimmst das Wort Hölle in den Mund. Vielleicht denkst du, hey, das ist vielleicht die schlechteste Erntedankpredigt, die ich je gehört habe. Unsere Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Auch wenn sie sehr negativ beginnt. Und ich glaube, der negative Anfang ist wichtig. Aber es geht weiter. Und wir stellen uns die zweite Frage in der Rettungsgeschichte. Wer hat uns gerettet? Und da beginnt es mit der größten Konjunktion, die vermutlich das Universum je gesehen hat, mit dem Aber. Aber Gott, Vers 4. Aber Gott. Lass uns das Gewicht dieser Worte ein wenig vor Augen führen. Aber Gott. Wir sind vielleicht hilflos, aber wir sind nicht hoffnungslos. Unsere Geschichte kommt hier zu seinem Wendepunkt, weil Gott greift ein. Und wie sehr wünsche ich mir, dass wenn wir in ausweglosen Situationen sind, dass wir mit Gott rechnen, wenn unsere Situation hoffnungslos ist. Ja, da steht, ich war oder ich bin tot. Tot, keine Hoffnung. Ja, da steht, ich bin gefangen. Ich werde fremdbestimmt. Keine Hoffnung, keine Hoffnung. Ja, ich bin zum Scheitern verurteilt. Keine Hoffnung. Keine Hoffnung, aber liebe Freunde, lest weiter mit mir. Aber Gott, ja tot, ja gefangen, ja zum Scheitern verurteilt. Aber Gott, ja hilflos, aber nicht hoffnungslos. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, in seiner großen Liebe hat er uns gerettet. Und dass Gott in unsere hilflose Situation kommt und hier sein Aber dazustellt, hat seinen Grund nicht in uns, sondern in ihm selbst, in seinem Charakter. Es ist nicht Gott, der uns einen Grund gegeben hätte. Es gibt nichts in uns, was Gott einen Grund gegeben hätte, das zu tun. Sondern er stellt sein Aber dazu, weil er reich ist an Barmherzigkeit. Das heißt, Gott hat Mitleid mit uns. Er greift ein, weil er reich ist an Liebe. Gott liebt dich, auch wenn du geistlich tot bist. Gott hat uns geliebt, als wir in den Sünden waren, als wir noch seine Feinde waren. Und dann, was hat Gott getan? Was hat er getan? Wir wollen drei Worte anschauen, wo jeweils das Wort mit vorkommt. Erstens, uns, die wir tot waren in den Sünden, was hat er getan? Mit Christus lebendig gemacht. Und liebe Freunde, genau das ist das Evangelium. Jesus, der Sohn Gottes, er kam auf diese Erde und er lebte das perfekte Leben. Er lebte nicht nach der Art und Weise dieser Welt. Er war schuldlos. Er war sündlos. Er war nicht geistig tot. Und dann starb er den Tod, zu dem ich verurteilt wäre. Jesus lebte nicht nur das Leben, das ich hätte leben sollen, sondern er starb auch den Tod, den ich hätte sterben sollen. Und indem er das tat, entfernte er den Fluch, der auf uns lag. Denn Gott hat gesagt, jeder, der sündigt, der muss sterben. Und Gott kann nicht lügen oder irgendwie sein Wort brechen. Und Jesus starb an unserer Stelle. Er nahm den Fluch der Sünde auf sich. Und Gerechtigkeit wurde erfüllt. Und weil er als Unschuldiger einen verfluchten Tod starb, kann ich von meinem Fluch befreit werden. Weil er an meinem Tod teilnahm, kann ich an seiner Auferstehung teilnehmen. Weil Jesus für mich starb, kann ich in ihm leben. Und Paulus fährt weiter und sagt, er hat uns mit auferweckt. Nochmal dasselbe, vom Tod zum Leben hat er uns auferweckt. Und dann das dritte Wort, mit eingesetzt im Himmel, in Jesus Christus. Und jetzt wird es ganz spannend. Aufgepasst, da steht nicht, eines Tages, wenn wir einmal den Löffel abgegeben haben, dann wird uns Gott einsetzen im Himmel. Da steht, er hat uns mit eingesetzt. Das ist Vergangenheit. Das ist bereits geschehen. In den Augen Gottes sind wir also bereits jetzt mit Jesus am Ort der absoluten Ehre um Gottes Thron. Aber wir sind ja alle noch hier, oder? Oder nicht? Ich sehe euch, ihr seid noch da. Was bedeutet es denn, wenn wir jetzt schon mit Jesus im Himmel sitzen? Was bedeutet dieses Geheimnis? Vielleicht habt ihr auch schon mal gesagt, ja, ich habe mein Herz hier und da verloren. Also zum Beispiel aus einem schönen Urlaub nach Hause kam, da waren da paradiesische Strände, habt ihr gesagt, hey, ich lasse mein Herz da zurück. Ich komme jetzt wieder vielleicht an meinen Ort, meine bekannte Wohnung, aber ich lasse mich nicht davon prägen, meine Stimmung davon prägen. Ich habe mein Herz im Urlaub da zurückgelassen. Der Ort, wo ich jetzt bin, das prägt mich nicht mehr. Und genau das ist gemeint, wenn wir mit Jesus lebendig gemacht werden. Dann nimmt Gott unser Herz und setzt es in den Himmel mit Jesus. Und es zieht uns in den Himmel, weil unser Herz bereits da ist. Es ist der Himmel, der uns nun bestimmt. Es sieht vielleicht so aus, als ob wir noch hier leben. Und das tun wir auch. Aber die Welt hat keinen Anspruch auf unsere Zuneigung, keinen Anspruch auf unser Herz. Die Welt ist jetzt für uns ein fremdes Land. Wir sind Außerirdische, wir sind Fremde. Zum Himmel hin, da zieht es uns. Und eigentlich auf den Punkt gebracht, was Paulus hier sagt, ist, es geschieht das Gegenteil von dem, was in Vers 2 beschrieben wurde. Gott befreit uns vom Geist der Zeit. Er befreit uns vom Geist, vom Gott dieser Welt. Wir folgen nicht mehr einfach blindlings den Verlangen dieser Welt, weil wir gemerkt haben, die können unser Herz nicht bis ins Tiefste erfüllen. Unser Herz ist bereits in der Heimat. Unser Herz ist bereits im Himmel. Und Gott sagt zu uns, hey, bleib noch ein wenig. Bleib noch ein wenig, obwohl es schwierig ist, obwohl es gefährlich ist. Lebe in der Welt als ein Außerirdischer. Lebe in der Welt als ein Fremder, aber der in seine Heimat verliebt ist. Und wenn du eines Tages nach Hause kommst, dann nimm so viele mit, wie du kannst. Es gibt viele unter uns, die haben den größten Teil des Lebens bereits hinter sich. Sind vielleicht auf dem letzten Weg ihres Lebens. Und auch zu euch sagt Gott, solange ihr noch hier seid, hey, bleibt noch ein wenig. Habt Mut, habt Kraft, bleibt noch ein wenig. Aber seid verliebt in den Himmel, seid verliebt in eure Heimat. Und eines Tages, wenn ihr zu mir kommt, dann nehmt so viele mit, wie ihr könnt. Seid verliebt in eure Heimat, verliebt in den Himmel. Wir kommen zu der letzten Frage. Haben Sie schon ein wenig angetönt? Wozu sind wir gerettet? Was ist der Grund? Wieso hat Gott das getan? Wieso hat Gott in unsere Situation sein Aber dazu gesprochen? Lass uns Vers 7 gemeinsam lesen. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Paulus verwendet hier das Wort Reichtum. Gottes Absicht ist es, seinen ganzen Reichtum an Gnade und Güte für dich auszugeben. Gott möchte seinen Reichtum für dich ausgeben. Und falls das noch nicht beeindruckend genug ist, da setzt Paulus noch das kleine Wort überschwänglich oder überwältigend hinzu. Und wir stellen uns die Frage, hey, okay, wie reich ist denn eigentlich Gott? Wie reich ist er? Das Vermögen des reichen Mannes dieser Welt, es wird ungefähr auf 131 Milliarden geschätzt. Es ist der Gründer von Amazon. Und stell dir jetzt vor, dieser Gründer, der ruft dich an. Du erhältst einen Anruf und da ist Chef am Apparat, so heißt der Typ. Und Chef meldet sich bei dir und er sagt, hey, ich möchte meine ganzen Milliarden für dich ausgeben, damit du siehst, wie nett ich bin und wie lieb ich dich habe. Würde dich das nicht total begeistern, oder? 131 Milliarden von Chef persönlich. Aber der Reichtum von Chef ist ein Sandkorn der Wüste Sahara im Vergleich zu Gottes Reichtum. Und jetzt kommt noch dazu, dass Jeff bereits 55 Jahre alt ist. Und bei der durchschnittlichen Lebenserwartung eines Amerikaners wird er vielleicht noch 20, 30, ja maximal 40 Jahre auf dieser Erde sein, um seinen Reichtum für dich auszugeben. Das ist beschränkt. Und wie ist das bei Gott? Paulus schreibt, in den kommenden Zeiten. Und ich stelle mir die Frage, ja, wie lange ist so eine Zeit? Und eigentlich ist diese Frage völlig egal. Aber Paulus sagt, in den Zeiten, die kommen, in allen Zeiten, die kommen, wird Gott sein Reichtum für dich ausgeben. Das ist seine Absicht. Bis in alle Ewigkeit. Das ist eine lange Zeit. Gottes Reichtum und Gnade und Güte für uns ist unerschöpflich. Das war seine Absicht in erster Linie. Und bisher haben wir ja immer von unserer Geschichte gesprochen, von unserer Rettungsgeschichte, aber sind wir mal ehrlich, eigentlich ist es Gottes Geschichte mit uns. Wir kommen nicht nur äußerst schlecht weg, eigentlich haben wir genau nichts dazu beizutragen. Und wir lesen die nächsten Verse, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Es geht nicht um uns in unserer Geschichte. Gott handelt nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil er es will. Und vielleicht denkst du jetzt, hey, Moment, okay, ich lese meine Bibel genau. Da steht ja, durch Glauben. Ich meine, ich glaube ja an Jesus. Ich habe mich ja für Jesus entschieden. Hey, ich komme hier auch ein wenig vor, oder? Aber die ganze Rettungsgeschichte, auch der rettende Glauben, das ist nicht unser Werk, sondern etwas, das Gott in uns tut. Gott tat alles. Du bist gerettet, weil Gott dich geweckt hat, weil er dich lebendig gemacht hat und weil er dir sogar die Fähigkeit zum Glauben gegeben hat. Versteht mich richtig, ich sage nicht, dass wir ohne Glauben gerettet werden. Aber ich werde nicht aufgrund meines Glaubens gerettet. Das wäre der Glaube ein Verdienst, etwas, das ich tue. Und ich komme zu Gott und sage, hey, ich glaube an dich und jetzt rette mich. Es ist nicht unser Werk. Und Paulus sagt, hey, darum sollen wir uns nicht rühmen. Gott hat mich gerettet. Und nicht ich habe mein Leben Jesus gegeben. Vielmehr hat Gott mir sein Leben gegeben. Und lass uns hier Acht geben, wenn wir Zeugnis erzählen, wenn wir davon erzählen, wie es dazu kam. Oftmals ist es so, weißt du, als ich mich da entschieden habe, Christ zu werden, als ich mich für Jesus entschieden habe, nein! Er hat dich vorherbestimmt vor der Gründung der Welt. Und glaub mir, seine Entscheidung war vor deiner. Seine Liebe war zuerst. Also lasst uns nicht rühmen. Diese Liebe von Gott ist unverdient und er rettete uns, als wir in den Sünden waren, als wir geistig tot waren. Merkt ihr diesen Satz, Gott liebt nicht eine zukünftige Version von dir. Gott liebt nicht eine zukünftige Version von dir. Du musst dir seine Gnade nicht zuerst abarbeiten. Gott sagen, hey, schau mal, wie gut ich mich verändern kann, wie ein guter Mensch ich geworden bin. Gott liebt nicht eine zukünftige Version von dir. Seine Gnade ist zuerst da. Er liebte uns, als wir in den Sünden waren. Paulus fährt weiter und dann redet er noch kurz von uns. Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Denn wir sind sein Werk. Jesus arbeitet in uns. Er arbeitet an uns und er wird durch uns arbeiten. Und dann nennt Paulus nochmals unsere Identität. Er sagt, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus. Okay, für was sind wir geschaffen? Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und jetzt denkst du vielleicht, hä? Jetzt war es doch so, keine Werke, keine Werke, keine Werke und doch plötzlich Werke. Und wir sind vielleicht im ersten Moment ein wenig verwirrt. Werke sind nicht einfach schlecht. Der Schlüssel zum richtigen Umgang mit den Werken liegt in der richtigen Reihenfolge. Das Werk von Jesus rettet uns. Unsere Werke sind das Resultat seines Werkes. Wir werden aus Gnade durch Glauben gerettet und der Effekt davon sind gute Werke. Wir tun nicht gute Werke, damit Gott uns liebt, sondern weil er uns bereits liebt. Nicht damit wir in die richtige Beziehung mit Jesus kommen, sondern weil wir es bereits sind. Nicht damit Gott zufrieden ist mit uns, sondern weil es weil er es bereits ist in Jesus. Und das befreit uns dazu, Menschen durch Gottes Gnade zu lieben und ihnen zu dienen und diese Werke zu tun. Das befreit uns dazu. Kennst du Jesus? Liebst du Jesus? Gehörst du zu Jesus? Bist du in Jesus? Und wenn nicht, dann ist heute Morgen die Gelegenheit, dich von Jesus zum Leben erwecken zu lassen. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, dass du heute das Evangelium hörst. Gott möchte Glauben in dir wecken. Und Glaube, das bedeutet, dass du dich selbst und deine Sünden und dein Tod, dein ganzes Leben und deine Zukunft Jesus hingibst. Der Römerbrief sagt Folgendes, er sagt, hey, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus, der gekreuzigte, auferstandene, der Herr ist, und wenn du das glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, der wird gerettet. Wer mit dem Mund bekennt, der wird selig. Und wenn du Gott bereits kennst, und das ist für viele hier der Fall, und du gerettet worden bist, dann wünsche ich mir für dein Leben, dass du deine Geschichte kennen, schätzen und lieben lernst. Dass du weißt, wovon wurde ich gerettet? Wer hat mich gerettet? Und wozu wurde ich gerettet? Ich glaube, der Grund ist, wieso so viele Christen in ihrer Beziehung zu Jesus, so viele Christen in der Gemeinde keine Freude erfahren und sagen, hey, das ist so anstrengend, ist der Grund, weil wir unsere Geschichte zu wenig kennen. Ich glaube, ich möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, der Grund, wieso, dass wir das Evangelium so wenig mit anderen Menschen teilen, wieso, dass wir so schnell darin versagen, da nehme ich mich mit hinein, dass wir so schnell darin versagen, Salz und Licht zu sein, dass wir das so wenig tun, obwohl es unser Auftrag ist, ist, weil wir unsere Geschichte zu wenig kennen. Und darum gönnen wir uns unsere Rettungsgeschichte, gönnen wir uns immer wieder neu das Evangelium. Immer und immer wieder das Evangelium im Zentrum. Lass uns davon sprechen, lass uns davon singen, lass uns davon in Taten bezeugen. Ich wünsche mir, dass wir als GC wieder neu eine Gemeinde sind, die sich vom Evangelium durch und durch prägen lässt, dass es das Zentrum ist von uns, in unserem Gottesdienst, in der Art und Weise, wie wir Beziehungen miteinander leben. Ich habe letztens von einem Hauskreis gehört, das hat mich total beeindruckt und irgendwie auch ein wenig traurig gemacht. Dieser Hauskreis war in einem Film, der hat sich zum Ritual gemacht, dass jemand aus der Gruppe Woche für Woche für Woche einfach das Evangelium mit den anderen teilt. Das sind alle Christen, die kennen Gott, die kennen ihre Geschichte. Aber wenn sie sich treffen, dann erinnern sie sich daran, wie schlimm es um sie stand und wie Gott genau in diese Situation kam und sie liebte und sie rettete. Und ich habe mich gefragt, hey, wieso rede ich so wenig vom Evangelium? Wieso spreche ich so wenig vom Evangelium? Wieso tun wir das so selten? Das Evangelium ist nicht nur für Nichtchristen bestimmt. Wir lassen es nicht einfach hinter uns, wenn wir zum Kreuz kommen. Sondern es ist immer noch die zentrale Botschaft von uns. Und wieso machen wir es nicht zu einem festen Bestandteil in unseren Hauskreisen, dass wir einfach das Evangelium erzählen? In gemeinsamen Treffen mit Freunden, in der Gemeinde, am Gebetsabend, hoffentlich auch im Gottesdienst, aber noch weiter, vielleicht auch in der Ehe, da wo ihr wohnt, dass ihr einmal am Abend euch gemeinsam Zeit nimmt und euch das vor Augen führt, was Gott getan hat. Und da liegt eine Verheißung drauf. Das wird uns nicht unverändert lassen. Das wird uns prägen. Das Evangelium ist unsere zentrale Botschaft, unsere zentrale Geschichte. Und es ist gleichzeitig auch die einzige Botschaft, die Welt braucht.